SWR 2 Wissen.
Es ist ganz wichtig, dass die Gesellschaft versteht, dass hier ein neues Verfahren da ist, was uns alle betreffen wird, dass wir in einer CRISPR-Welt demnächst leben werden.
Es ist wohl so eine Gentherapie, die helfen soll. Es ist irgendwie, ja, lebendig. Es geht in die Gene rein und repariert sie.
Wir spielen in mancher Hinsicht Gott. Aber ich glaube, dass Gott uns die intellektuellen Fähigkeiten gegeben hat, genau das zu tun. Wir vollbringen hier keine Wunder, sondern wir nutzen unsere gottgegebenen Fähigkeiten, die Grenzen des menschlichen Intellekts auszuloten und ernste Probleme zu bewältigen.
Das korrigierte Erbgut. Genchirurgie in der Praxis. Von Max Rauner.
In der Gentechnik vollzieht sich eine Revolution. Mit einer neuen Methode, CRISPR-Cas oder kurz CRISPR genannt, können Genetiker die DNA eines Lebewesens präzise verändern, schnell und kostengünstig. CRISPR ist eine Art Genchirurgie für Präzisionsoperationen am Erbgut. Innerhalb von nur 4 Jahren hat die Technik die Labore der Pflanzen- und Tiergenetiker erobert. Nun sollen auch Menschen mit CRISPR behandelt werden. Mediziner wollen damit AIDS heilen sowie zahlreiche Krebsarten und Erbkrankheiten. Welches Potenzial hat die Genchirurgie für die Medizin? Und welche Risiken stehen dagegen? Die DNA kodiert genetische Informationen mit Hilfe von 4 Molekülen, abgekürzt mit den Buchstaben G, A, T und C. Jedes Gen besteht aus Tausenden bis Hunderttausenden dieser Moleküle. Stellt man sich diese 4 Grundbausteine als Noten vor, lässt sich die komplette DNA-Sequenz eines Menschen als musikalische Fingerübung darstellen. Allerdings würde es fast 50 Jahre dauern, dieses Stück von Anfang bis Ende durchzuspielen. Die neue Gentechnik CRISPR bedeutet in diesem Bild, dass man kurze Passagen oder gar einzelne Noten in diesem Musikstück aufspüren und gezielt verändern kann. Zum Beispiel, um ein fehlerhaftes Gen zu korrigieren. Im Englischen ist auch von Gene Editing die Rede, vom Redigieren des Erbguts.
Ein Backsteinhaus im Norden von London. Hier lebt der 14-jährige Gabriel mit seinen 3 jüngeren Geschwistern und seinen Eltern. Gabriel ist gerade von der Schule nach Hause gekommen. Wenn er draußen unterwegs ist, dann fragen ihn andere Kinder oft, warum er im Rollstuhl sitzt.
Ich erkläre ihnen, dass ich mit einem Problem geboren wurde, aber immer noch jemand wie alle anderen bin, nur halt im Rollstuhl.
Gabriels Problem ist die seltene Krankheit Muskeldystrophie vom Typ Duchenne. Wegen eines Genfehlers bilden seine Muskelzellen kein Dystrophin, ein Eiweiß, das die Zellen stabilisiert. Durch diesen Mangel schwinden die Muskeln. Auch die Herz- und Atemmuskulatur wird immer schwächer. Die Lebenserwartung der Patienten liegt normalerweise bei Mitte 20 bis 30. Doch Gabriels Schicksal könnte einen anderen Verlauf nehmen. Ein Kinderarzt in Kanada und Freund der Familie möchte ihn mit CRISPR behandeln.
Er hat uns einmal besucht und um die Ecke gewohnt, als er auf einer Konferenz war. Ich habe ihn dann ein paar Mal gesehen und besser kennengelernt. Auf meinem WhatsApp-Profil habe ich ein Foto von ihm und meiner Mutter.
Wenn der Versuch genehmigt wird, wäre Gabriel einer der ersten Patienten, die mit der Genchirurgie behandelt werden. Im Wohnzimmer seines Londoner Zuhauses sitzt seine Mutter Carrie Rosenfeld und wärmt beide Hände an einer Tasse Tee. Früher war sie Investmentbankerin, heute hat sie 2 Fulltime-Jobs. Zum einen leitet sie den Duchenne Research Fund, ihre eigene Stiftung zur Erforschung der Muskeldystrophie. Zum anderen versucht sie, Gabriel ein halbwegs normales Leben zu ermöglichen.
Ich behaupte nicht, dass das einfach ist. Letzte Woche waren wir Radfahren. Meine 2 Mädchen hatten ihre Räder, ich hatte meins, mein Mann hatte sein Rad mit dem Kinderfahrradanhänger für unseren 5-Jährigen. Und Gabriel saß in seinem großen elektrischen Rollstuhl. Wir fuhren ins Grüne. Und nach 30 Sekunden blieb Gabriel im Schlamm stecken. Ich war wütender als er, weil ich einen normalen Familienausflug machen wollte. Und der war gescheitert.
Kinder, die an Duchenne-Muskeldystrophie erkrankt sind, verlieren zwischen 9 und 12 Jahren die Fähigkeit zu laufen. Die Krankheit wird durch einen Genfehler auf dem X-Chromosom verursacht. Es ist eine der häufigeren Erbkrankheiten im Kindesalter. Sie trifft fast nur Jungen, einen von 3500. Gabriel war 4 Jahre alt, als ihn nachts Wadenkrämpfe plagten. Die Ärzte nahmen eine Gewebeprobe und stellten die niederschmetternde Diagnose.
Ich weiß noch, wie ich mit meinem Mann vor dem Hammersmith-Krankenhaus stand. Wir rauchten. Ich war nicht Raucherin, aber wir zogen eine ganze Packung Zigaretten nur so in uns rein. Es war so ein Schockzustand. Und ich war fest davon überzeugt, dass das alles nicht wahr sein konnte, solange wir es niemandem erzählten. Ich weiß noch, wie wir dann nach Hause kamen. Ich ging in Gabriels Zimmer, er hatte ein kleines Bett, ich legte mich rein und weinte. Heulte Rotz und Wasser, vielleicht eine Stunde lang. Und dann schlief ich ein. Ich schlief 5 Stunden lang, schlief und schlief und schlief.
For about 5 hours. Slept and slept and slept and slept.
Ein Gentest hatte ergeben, dass weder Carrie Rosenfeld noch ihr Mann Doron das defekte Dystrophin-Gen vererbt hatten. Eine spontane Genmutation musste die Ursache sein. Nach der anfänglichen Verzweiflung behandelte Carrie Rosenfeld die Hoffnung auf Heilung ihres Sohnes wie einen Businessplan. Die jüdische Gemeinde hatte der Familie Rosenfeld knapp 1 Million britische Pfund an Spendengeldern übergeben. Carrie und Doron Rosenfeld gründeten davon ihre Stiftung. Carrie traf sich mit Wissenschaftlern und studierte Fachartikel und Lehrbücher. Sie finanzierte Forschungsprojekte an Universitäten. Und die Rosenfelds lernten über einen gemeinsamen Freund Ronald Cohn kennen, einen Kinderarzt und Genetiker aus Düsseldorf, der nach Kanada ausgewandert war.
Ich denke, dass CRISPR die wahrscheinlich größte wissenschaftliche Entdeckung in den letzten 20, 30 Jahren, wahrscheinlich seit der Identifizierung der DNA ist.
Carrie Rosenfeld erinnert sich noch gut an den Anruf von Ronald Cohn Ende 2014, als sie zum ersten Mal das Wort CRISPR hörte.
Er ist ein Forscher, ich bin eine Mutter. Er war ganz atemlos und man spürte seine Aufregung und Begeisterung. Gleichzeitig merkte ich, dass er Angst hatte, es mir zu sagen, weil er keine falschen Hoffnungen wecken wollte. Die Angst war unbegründet. Ich habe das damals gar nicht richtig verstanden, welche Möglichkeiten CRISPR eröffnet. Hätte ich das Wissen von heute gehabt, hätte ich Luftsprünge gemacht. Heute verstehe ich immer besser, dass mein Kind nicht nur ein guter Kandidat für diese Methode ist, sondern einer der besten Kandidaten. Das hat mir noch niemand gesagt, seit ich ein Kind mit einer einzigartigen Mutation innerhalb einer seltenen Gruppe von Genmutationen habe. Bis jetzt war das immer ein Problem. Nun ist das Problem plötzlich die Lösung.
Die Abkürzung CRISPR steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Biologen bezeichneten so zunächst besondere DNA-Abschnitte im Erbgut von Bakterien. Damit erkennen die Bakterien feindliche Viren und machen sie unschädlich. Die Wissenschaftler hätten sich vielleicht einen besseren Namen ausgedacht, hätten sie in den 90er Jahren geahnt, dass dieses bakterielle Abwehrsystem eines Tages von Menschen umprogrammiert werden kann. Genau das gelang vor 4 Jahren 2 Wissenschaftlerinnen und einem konkurrierenden Kollegen. Emmanuel Charpentier, heute am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin, Jennifer Doudna von der University of California in Berkeley und Feng Zhang von der Harvard University. Sie verwandelten CRISPR in ein Universalwerkzeug zur Veränderung des Erbguts. Der Wettlauf um die erste Behandlung eines Menschen hat begonnen. Man unterscheidet 2 Arten möglicher CRISPR-Therapien. Erstens die Keimbahntherapie, bei der man das Erbgut von Embryonen verändern würde, gewissermaßen also den Keim des Menschen. Solche Genveränderungen werden an spätere Generationen vererbt. Der Mensch könnte seine Nachkommen designen und die Evolution steuern. Deshalb ist die Keimbahntherapie hoch umstritten. Fast alle Wissenschaftler lehnen sie derzeit ab. Viele befürworten aber die Grundlagenforschung an Keimzellen. Bei der 2. Art von CRISPR-Medikamenten geht es um sogenannte somatische Therapien, also Veränderungen menschlicher Zellen, die nicht vererbt werden. Und hier gibt es wiederum 2 grundsätzlich verschiedene Ansätze. Einerseits wollen Mediziner die Zellen von Patienten außerhalb des Körpers verändern und dem Patienten dann wieder zuführen. Zum Beispiel Immunzellen. Diese Methode zielt auf AIDS und Krebs. Erste Versuche, bei denen man 12 AIDS-Patienten mit einer CRISPR-ähnlichen Methode behandelt hatte, verliefen vielversprechend. Der andere Ansatz besteht darin, das CRISPR-Werkzeug direkt in den Körper der Patienten einzuschleusen, wo es dann Körperzellen gezielt verändert. Auf diese Weise sollen Krankheiten wie die Muskeldystrophie geheilt werden. Jede einzelne dieser Krankheiten ist selten. Insgesamt sind aber Millionen Menschen davon betroffen.
Das Sick Kids Hospital von Toronto liegt an einer vierspurigen Straße im Stadtzentrum. Es verfügt über eine der modernsten Forschungsabteilungen weltweit. An diesem Krankenhaus arbeitet Ronald Cohn, den manche seiner kleinen Patienten auch Dr. Ice Cream nennen, weil sein Nachname wie Cone klingt, Eiswaffel. Die Eltern sagen Ronnie zu ihm. Cohn hat sich auf Muskelerkrankungen und seltene genetische Krankheiten spezialisiert. Vor 2 Jahren stellte er seine komplette Forschung auf die neue Gentechnik um, CRISPR.
Ich denke, mit der CRISPR-Technology hat man viel größere Möglichkeiten, nicht nur ein Gen dem Körper zu geben von außen, was dem Körper fehlt, aber direkt das Gen im Körper so zu verändern, dass man gar nichts von außen dazu geben muss. Und ich denke, das ist das, was die Technologie so unglaublich attraktiv macht und einen Horizont eröffnet, den man vorher gar nicht so gehabt hat.
Das Dystrophin-Gen, das das stabilisierende Protein für die Muskelzellen produziert, ist das größte Gen im Erbgut des Menschen. Es reiht knapp 5 Millionen Molekülbausteine aneinander. Innerhalb der 50 Jahre dauernden DNA-Partitur des Humangenoms würde man 2 Wochen lang nur das Dystrophin-Gen spielen. Bei Gavriel ist ein kleiner Teil dieses Gens fehlerhaft. Ein Abschnitt ist nämlich doppelt vorhanden. 280.000 Molekülbausteine. Ein Tag DNA-Musik.
Ronald Cohns Idee ist es, den überzähligen Abschnitt mit Hilfe von CRISPR einfach herauszuschneiden. Fügt sich die DNA durch die natürlichen Reparaturmechanismen dann wieder zusammen, sollten die Zellen das lebenswichtige Eiweiß Dystrophin produzieren.
Gavriel ist der Sohn von sehr guten Freunden von mir aus London. Und Gavriel hat eine Duplikation, die auch kein anderer Junge auf der Welt so hat. Und als wir dann die Experimente so uns überlegt haben mit CRISPR, um Duplikationen zu entfernen, habe ich die Eltern gefragt, ob wir das nicht einfach in seinen Zellen probieren können. Und das haben wir dann gemacht.
Die Forscher begannen mit Experimenten in der Petrischale. Gavriels Ärzte in London entnahmen dem Jungen eine Gewebeprobe aus dem linken Oberarm und schickten sie auf Trockeneis nach Toronto. Dort machte sich Cohns internationales Forscherteam an die Arbeit, unter ihnen die Mikrobiologin Daria Voital. Ihren Arbeitsplatz hat sie in der 14. Etage des 21-stöckigen gläsernen Forschungsturms.
Das hier sind die Inkubatoren, in denen die Zellen wachsen. Sie imitieren die Bedingungen innerhalb des menschlichen Körpers, damit die Zellen gesund bleiben und sich teilen. Also 5% Kohlendioxid und eine Temperatur von 37 Grad Celsius. So macht man die glücklich.
Die Genschere CRISPR besteht aus maßgeschneiderten Molekülen, die man inzwischen sogar im Internet bestellen kann. Um diese molekulare Schere an den gewünschten Ort im Erbgut zu steuern, bekommt sie als Adresscode eine Blaupause des Genabschnitts, an dem die Schere ansetzen soll. In Toronto analysierten die Forscher dafür zunächst das gesamte Genom Gavriels. Dann reihten sie 20 Moleküle der Sorte G, T, A und C zu dem Adresscode aneinander. Die Adresse von Gavriels Gendefekt lautet AATA, TCTT, CTTA, AATA CCCG. In der somatischen Gentherapie genügt es nicht, das Erbgut einer einzelnen Zelle zu reparieren. Vielmehr muss die Schere mitsamt dem Adresscode in so viele Muskelzellen wie möglich eingeschleust werden. Dafür nutzten die Forscher umfunktionierte Viren, die sie mit den CRISPR-Molekülen beladen hatten. Viren dienen in der Gentechnik als sogenannte Genfähren oder Taxis. Daria Voital testete das Prinzip an ein paar Millionen von Gavriels Körperzellen in der Petrischale.
So here is our microscope. We can look at the morphology of the cells, see how they're growing.
Mit diesem Mikroskop schauen wir uns an, wie die Zellen aussehen und wachsen. Und wir nutzen ein grün fluoreszierendes Protein, um abzuschätzen, wie viele Zellen das Virus, also unser Taxi, infiziert hat. Daraus schließen wir dann, wie effizient das Taxi die CRISPR-Komponenten in die Zellen transportiert.
CRISPR components to the cells.
Mit dem Ergebnis, dass wir in seinen Muskelzellen die Duplikation entfernt haben und das am Ende auch zur Produktion von dem vollen Dystrophin-Protein geführt hat, was man so bisher in der Wissenschaft auch noch nicht gesehen hat. Und das war wissenschaftlich sehr bewegend und auch persönlich sehr bewegend.
Die Schere hatte also den fehlerhaften Abschnitt des Dystrophin-Gens gefunden und erfolgreich aus der DNA herausgetrennt. Wohlgemerkt, die Versuche fanden noch in der Petrischale statt. Die Dystrophin-Produktion war von 0% auf 4% des Normalwertes angestiegen. Noch zu wenig, um Gabriel zu helfen, dafür wären mindestens 5% bis 20% notwendig. Im nächsten Schritt hat Cohns Forschungsgruppe nun mit Hilfe von CRISPR eine Maus geschaffen mit demselben Gendefekt wie bei Gabriel. An dem Tier wollen die Forscher testen, wie sie mit Hilfe anderer Gentaxis noch mehr Muskelzellen erreichen können. Keine leichte Aufgabe, denn anders als in der Petrischale sind die Muskelzellen nun in 3 Dimensionen dicht gepackt. Außerdem müssen die Forscher prüfen, ob die CRISPR-Schere die DNA nicht versehentlich auch an anderen Stellen durchtrennt. Off-Target-Effekte heißen diese gefürchteten Kollateralschäden, daneben geschossen. Und schließlich müssen sie sichergehen, dass die umfunktionierten Viren keine Abwehrreaktion auslösen. Kein Zweifel, für die ersten Patienten wird die CRISPR-Technik eine riskante Behandlungsmethode sein. Die große ethische Frage ist, unter welchen Bedingungen sie am Menschen erprobt werden darf.
Ich denke, dass das eine der größten Herausforderungen in den nächsten wahrscheinlich 3 bis 5 Jahren sein wird, dass wir uns überlegen müssen, wie man unter Umständen in einem einzigen Patienten unter geordneten wissenschaftlichen Bedingungen eine Therapie beginnen kann.
Die Behandlung genetischer Krankheiten mit Hilfe von CRISPR wäre ein Extremfall der individualisierten Medizin. Jeder Gendefekt ist einzigartig. Deshalb müsste die CRISPR-Medizin für jeden Patienten anders aussehen. Die Sicherheit und die Wirksamkeit könnten also nicht mehr wie bei gewöhnlichen Medikamenten in klinischen Studien mit vielen Probanden gleichzeitig getestet werden. Die Zulassungsbehörden müssen nun entscheiden, ob ihnen Computersimulationen sowie Versuche an Mäusen und im Reagenzglas ausreichen, um einen Heilversuch zu genehmigen. Schon einmal in den 90er Jahren gab es viel Aufregung um neue Gentherapien. Doch dann starben einige Patienten an der Behandlung und die Methode geriet in die Kritik. Das darf sich nicht wiederholen, sagen die Forscher. Zwar hat etwa die Entwicklung von Genfähren große Fortschritte gemacht, doch die Gentechnik am Menschen bleibt riskant.
In Berlin befasste sich in diesem Sommer auch der Deutsche Ethikrat mit der Genchirurgie. 500 Teilnehmer waren zu der Jahrestagung des Expertenrats gekommen. Bundestagsabgeordnete, Wissenschaftler, Ärzte und Laien. Einziges Thema: CRISPR.
Es ist ganz wichtig, dass die Gesellschaft versteht, dass hier ein neues Verfahren da ist, was uns alle betreffen wird, dass wir in einer CRISPR-Welt demnächst leben werden,
sagte der Würzburger Molekularbiologe Jörg Vogel zur Einstimmung. Und der Vorsitzende des Ethikrats, der evangelische Theologe Peter Dabrock, verglich die neue Genchirurgie in seiner Begrüßung mit einem Gespenst.
Denn Gespenster agieren auf der Schwelle von Leben und Nichtleben, bringen die etablierte Ordnung durcheinander, lehren das Fürchten und bestimmen, ja, fremd bestimmen, so denken, fühlen und handeln von Menschen.
Und über dieses Gespenst wurde dann leidenschaftlich diskutiert.
Ja, ich bin, als ich hier reingelaufen bin in den Raum, drum gebeten worden, dass es jetzt endlich zu einer echten kontroversen Debatte kommt. Ich glaube, das kann ich versprechen.
So die Ethikprofessorin Sigrid Graumann. Vor allem die Genveränderung von Embryonen sorgte für Streit, also die Keimbahntherapie an befruchteten Eizellen. In China und Großbritannien haben Grundlagenforscher bereits mit solchen Experimenten begonnen. Sie veränderten das Erbgut wenige Tage alter Embryonen im Reagenzglas mit Hilfe von CRISPR. Die Zellen wurden nach dem Versuch weggeworfen und nicht einer Frau eingepflanzt. Trotzdem, die Angst vor Designerbabys geht um.
Ist die Büchse der Pandora, also das mythologische Gefäß, das alles Übel dieser Welt versammelt, geöffnet? Brauchen wir, wie vielfach gefordert, ein Moratorium?
Prominente Wissenschaftler haben so ein Forschungsmoratorium für die Keimbahnveränderung gefordert. Doch darauf konnte sich die internationale Wissenschaftlergemeinde nicht verständigen. Soll man die Forschung also durch Gesetze einschränken?
Das, was in China von diesen 2 Forschergruppen gemacht worden ist, ist offenkundig in Deutschland verboten. Bei Strafe verboten. Aber so einfach ist es leider nicht. Denn das Gesetz enthält allerlei Ausnahmen,
sagt der Jurist und Medizinethiker Jochen Taupitz. Eine Menschenzüchtung befürwortet niemand. Aber darf man eine befruchtete Eizelle, die einen lebensbedrohlichen Genfehler aufweist, mit Hilfe von CRISPR reparieren, sodass auch die Nachkommen mit einem korrigierten Gen auf die Welt kommen? Darüber waren sich die Ethikratsmitglieder Reinhard Merkel und Jochen Taupitz nicht einig.
Ist das vererbbare Genomediting eine Verletzung der Menschenwürde? Nein, es ist nicht zu sehen, wie ausgerechnet die Menschenwürde gebieten sollte, einen Embryo schwer geschädigt zur Welt kommen zu lassen, nämlich mit seinem kranken natürlichen Genom, statt mit einem medizinisch korrigierten, das gesund ist.
Ich finde das einen unglaublichen Moralimperialismus, wenn wir uns heute anheischig machen zu entscheiden, was für zukünftige Generationen richtig oder falsch ist. Das müssen die zukünftigen Generationen selbst entscheiden.
Was will eigentlich das Volk? Das fragte der Berliner Soziologe Wolfgang van den Dähle, der sich seit 3 Jahrzehnten mit ethischen Fragen der Genmanipulation beschäftigt.
Wenn man sagt, wollen Sie, dass Ihre Kinder 2,20 Meter groß werden, damit sie gute Basketballspieler sind, sagt jeder nein, um Gottes Willen. Wollen Sie, dass Ihr Kind 220 IQ hat, damit es einen Nobelpreis kriegt, sagt auch fast jeder nein. Aber wollen Sie, dass Ihr Kind statt ein IQ von 80 ein IQ von 110 haben, da sagen 50% der Leute ja. Und zwar deshalb, weil das nämlich nicht eine Verbesserung in der Konkurrenzsituation gegenüber dem Normalen ist, sondern eine Annäherung an die Normalität. Und ich sehe überhaupt kein moralisches Argument, das nicht zuzulassen.
Wo verläuft also die Grenze zwischen Menschenheilung und Menschenverbesserung? Vielleicht müssen wir diese Frage noch gar nicht beantworten. Denn so weit reicht die CRISPR-Technik dann doch noch nicht. Das zeigen zumindest die Experimente in China, die im Ethikrat für so viel Aufregung sorgten.
Die Genetiker von der Sun Yat-sen-Universität in Guangzhou experimentierten mit 86 aussortierten Embryonen aus einer Fruchtbarkeitsklinik. Bei diesen befruchteten Eizellen veränderten sie ein Gen, das eine Blutarmut verursacht, wenn es defekt ist. Beta-Thalassämie heißt die Krankheit. Die Ergebnisse waren ernüchternd. Nur bei 4 Embryos hatte die Genchirurgie wie beabsichtigt funktioniert. Eine sehr niedrige Erfolgsquote. Außerdem beobachteten die Forscher zahlreiche Off-Target-Schäden. Derart veränderte Embryonen wären, wenn überhaupt, wohl mit schweren Schäden auf die Welt gekommen.
Es scheint fast so, als hätte die Natur selbst der Keimbahnmanipulation eine Grenze gesetzt. Die ethische Grundsatzdebatte ist wichtig, aber für Patienten und Ärzte eben doch sehr hypothetisch. Immerhin waren sich die Experten in einem einig. Sie befürworten eine Behandlung von Krebs, AIDS oder genetischen Krankheiten mit Hilfe von CRISPR, solange sie nicht an Embryos, sondern nach der Geburt in Körperzellen vorgenommen wird. Auch der ehemalige Bischof Wolfgang Huber stimmte dem zu.
Im Blick auf die somatische Genomchirurgie habe ich dafür plädiert, unter den Voraussetzungen, dass sie fehlerarm und mit überschaubaren Folgen eingesetzt werden kann und die Bedingungen, die Heilungsbedingungen erfüllt, dass sie dann auch eingesetzt wird.
Schön, dass man das nun geklärt hatte. Was bedeutet das konkret für Patienten?
Die ersten CRISPR-Studien in der Praxis werden Krankheiten betreffen, bei denen man Zellen ex vivo, also außerhalb des Körpers, verändern kann. Denn so lässt sich am besten überprüfen, ob die Genchirurgie erfolgreich war und in den Zellen keine Kollateralschäden verursacht hat, bevor man sie dem Patienten wieder injiziert. Im August startete im West China Hospital in Chengdu die erste klinische CRISPR-Studie dieser Art. 10 Patienten mit Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium nehmen daran teil. In ihren Immunzellen wollen Ärzte mit Hilfe von CRISPR ein Gen verändern, sodass diese sogenannten T-Zellen den Tumor attackieren. Das ist die Hoffnung. Unklar ist jedoch, ob die Immunabwehr dann auch normales Gewebe schädigt. Erste Ergebnisse werden nicht vor Ablauf eines Jahres erwartet. Eine ähnliche Studie soll Ende des Jahres in den USA beginnen. Die Genehmigung steht aber noch aus.
So wecken auf der einen Seite neue Therapiemöglichkeiten große Hoffnungen. Auf der anderen Seite ist aber auch das Risiko groß, dass am Anfang etwas schief geht. Carrie Rosenfeld, deren Sohn Gabriel an Duchenne-Muskeldystrophie erkrankt ist, macht sich darüber keine Illusionen.
Our children are human guinea pigs.
Unsere Kinder sind Versuchskaninchen, aber wir sind darauf vorbereitet. Eltern von Duchenne-Kindern wägen Risiko und Nutzen ganz anders ab als andere Eltern. Die Zulassungsbehörden und die Pharmaindustrie sollten das zur Kenntnis nehmen. Wir brauchen frühen Zugang zu Medikamenten, deren Sicherheit nachgewiesen wurde, auch wenn sie nicht so effektiv sind, wie wir es gerne hätten. Lasst sie unsere Kinder ausprobieren, solange wir wissen, dass sie davon nicht sterben. Wir sind vielleicht verzweifelt, aber wir sind nicht dumm.
Es ist ein Dilemma. Soll man warten, bis ein sicheres und wirksames Mittel gegen die Krankheit gefunden ist? Für das eigene Kind kommt diese Medizin womöglich zu spät. Oder testet man eine neue Medizin mit noch ungewissen Nebenwirkungen?
Ich bin mir sehr im Klaren darüber, dass eine neue Methode vielleicht einerseits seinen Muskelschwund aufhalten kann, dass sie andererseits aber auch schwere Nebenwirkungen haben kann, an den Nieren, der Leber, vielleicht sogar Krebs verursachen kann. Es ist eine Gratwanderung.
Noch lässt sich das Risiko von CRISPR-Therapien nicht seriös abschätzen. Und bei aller Euphorie darf man nicht vergessen, dass auch andere Behandlungsmethoden Fortschritte machen. Blutkrankheiten zum Beispiel sind heute durch eine Stammzelltransplantation heilbar, mit Überlebensraten von 80-90%. Solche Erfolge müsste eine neue Methode erstmal übertreffen. Andererseits zeigt die junge Geschichte von CRISPR schon jetzt eine Wirkung. Sie macht Hoffnung. Übertriebene Hoffnung vielleicht, aber sie gibt Menschen wie Gabriel und seinen Eltern eine Perspektive.
I was planning to be a vet.
Ich möchte mal Tierarzt werden. Ich habe mich auch schon umgesehen, auf welche Universität ich gehen kann, wo es Kurse mit Pferden gibt. Ich möchte allerdings nicht operieren. Erstens wäre ich nie in der Lage, ein Pferd aufzuschneiden. Das bringe ich nicht übers Herz. Und zweitens will ich einfach nicht, dass sie so sehr leiden.
Gabriel setzt seinen elektrischen Rollstuhl in Bewegung, fährt quer durch das Wohnzimmer zum Klavier und spielt.
I would never choose not to have Gabriel.
Ich würde mir niemals wünschen, Gabriel nicht geboren zu haben. Hätte ich mich dafür entschieden, lieber ein Kind ohne Muskelschwund auf die Welt zu bringen? Natürlich. Aber ich würde mir nie wünschen, ein Kind, das ich habe, nicht zu haben. Das ist meine spirituelle Seite. Ich glaube, dass alles, was passiert, einen bestimmten Zweck hat. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum dieses Kind in unserer Familie gelandet ist, in dieser Gemeinde, in der Verbindung mit Ronnie. Ich bin ganz sicher, nichts davon ist Zufall.
Definite that none of it is coincidence.